Wir grüßen uns ganz herzlich heute Abend. Meine Freunde, ich freue mich. Dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Es ist gut, wenn wir wissen, was wir glauben und warum wir es glauben und wo es steht, Freunde, wo es steht. Ich möchte auch noch einmal still werden. Herr, und ich danke dir, du hältst alles Störende von uns fern, Herr. Gib jetzt Gnade zum Reden, aber auch Gnade zum Zuhören. Und ich bitte dich für mich persönlich, Herr, hilf mir. Ich möchte kein Wort zu viel sagen, aber bitte auch keines zu wenig, Herr. Und öffne du den Himmel. Und ich bin jetzt ganz, ganz angewiesen auf dich. Und Herr, du schenkst mir spontan Inspiration. Und machst uns durch den Heiligen Geist den Buchstaben lebendig. Und Herr, alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein für Zeit und Ewigkeit. Amen. Vollendung der Gemeinde, die Entrückung. Meine Freunde, wir gehen dem größten Ereignis entgegen, das über diese Welt kommt, auch wenn ich zurückschaue. Ich bin erstaunt, wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass 3 Kerzen brennen. Freunde, vor 2000 Jahren ist der Sohn des lebendigen Gottes Mensch geworden. Die Bibel sagt, er hat Knechtsgestalt angenommen, er ist inkarniert, ins Fleisch gekommen und diesmal als kleines Kind, als Säugling. Und als junger Mann, als er durch Galiläa zog, da hat er die Menschen geheilt, Evangelium verkündigt, frohmachende Botschaft. Und dann gegen Ende seines Lebens hier hat er, meine Freunde, diese Abschiedsworte und Predigten gehalten. Er hat sie vorbereitet und er hat gesagt, ich werde hier nicht bleiben, ich gehe zu meinem Vater. Er hat auch von seinem Sterben gesprochen. Irgendwie eigenartigerweise war es beinahe so, als hätten sie das nicht verstanden, nicht gehört. Ich nehme an, Freunde, nicht hören wollen. Es war für sie natürlich unwahrscheinlich. Nur schon der Gedanke, dass dieser Jesus weggeht, sie ihn nicht mehr haben, nicht mehr in seinen Fußstapfen wandeln können, das war natürlich etwas ganz, ganz Trauriges, was man irgendwie dann in den Hintergrund schiebt. Aber, Freunde, zugleich hat er ihnen gesagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Und das hat er einmal sogar seinem Vater im Himmel gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien und meine Herrlichkeit sehen. Und Freunde, über diese Wiederkunft Jesu möchte ich heute Abend jetzt sprechen. Und dann, meine lieben Zuhörer, über ein Geheimnis. Die Bibel spricht von einem Geheimnis. Wir schlagen einmal den ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessaloniker auf. 1. Thessaloniker, und hier lese ich von Vers 16 an im vierten Kapitel. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst, danach wir, die wir noch leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Zuerst kommt er als Kind in Bethlehem und dann das zweite Mal kommt er an dem Tag, wo die Toten, die in Christo entschlafen sind, auferstehen. Und wir, die wir übrig bleiben, wir werden zugleich verwandelt, Freunde, wir werden bekleidet, überkleidet. Wir müssen dann, wenn wir an diesem Tag noch leben, nicht noch schnell sterben und auferstehen zu können, sondern wir werden in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt und bekommen den Herrlichkeitsleib. Und die, die auferstanden sind, die haben auch diesen Herrlichkeitsleib. Und mit ihnen zugleich, Freunde, werden wir hingerückt, dem Herrn entgegen. Also, es geht weiter. Wir dürfen uns freuen. Es ist ein gewaltiger Tag. Und Freunde, er schreibt es ja ganz klar, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Meine lieben Freunde, ich möchte jetzt das Geheimnis mit euch betrachten. Der Apostel, der eigentlich der Verwalter der Geheimnisse Gottes ist, er sagt uns und offenbart uns dieses Geheimnis. Und meine lieben Zuhörer, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Ich lese das im 1. Korintherbrief und hier Kapitel 15. Es ist das große Kapitel, meine lieben Zuhörer, von der sogenannten Leibesauferstehung. Aber in diesem Kapitel sagt er plötzlich noch von einem Geheimnis. Ich lese hier den 51. Vers. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Meine Freunde, er jubelt und er sagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Meine Freunde, aber dieses Geheimnis, wir werden nicht alle sterben. Aber alle verwandelt werden. An diesem Tag, wenn Jesus kommt, wenn die Gräber sich öffnen, dann gibt es Menschen, die hier unten noch sind, die noch leben. Und die werden eben plötzlich verwandelt. Und mit diesen, die jetzt auferstehen, die teilhaben an der sogenannten ersten Auferstehung, dem Herrn entgegengerückt. Das ist die Entrückung, das ist etwas Gewaltiges. Aber wir werden nicht alle sterben, die dann noch leben, die werden eben plötzlich verwandelt werden. Wie müssen wir uns das vorstellen, Freunde? Haben wir in der Heiligen Schrift Dinge, die uns das offenbaren, wo wir irgendwie Anhaltspunkte haben? Wir haben miteinander heute jetzt schon in der Einleitung von einem Mann gehört. Ich werde von ihm noch etwas sagen. Ich rede jetzt aber zuerst von einem anderen, das war gewaltig. Es war der Prophet Elia. Und er hat gespürt, jetzt ist die Stunde gekommen, wo Gott mich wegholt. Und dann hat er eine Wanderung unternommen mit seinem Nachfolger. Dieser Nachfolger war der Elisha. Und sie sind ausgegangen von Gilgal nach Bethel, von Bethel, Freunde, nach Jericho. Und dort hat der Alte plötzlich seinen Mantel genommen und in dieses Wasser geschlagen, das teilte sich. Und dann sind sie auf die andere Seite gekommen und jedes Mal, bei jeder Station hat dieser alte Prophet etwas Unwahrscheinliches gesagt. Er sagte zum Jungen immer, bleib doch hier. Der Herr hat mich aber dorthin geschickt. Aber bleib doch hier. Und er hat immer gesagt, so wahr Gott lebt und deine Seele, ich verlasse dich nicht. Und dann sind die wieder losmarschiert. Und dann auf der anderen Seite des Jordan, plötzlich sagt der Alte, höre mal, was wünschst du von mir? Kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich hinweggenommen werde? Und jetzt war dieser Junge natürlich ein bisschen unverschämt. Er sagt zu ihm, dass mir werde ein zwiefältig Teil von deinem Geist. Stellt euch mal vor, ich möchte genau zweimal so viel, wie du hast. Und jetzt war wirklich dieser Elia etwas erstaunt. Er sprach, du hast ein hartes gebeten. Doch so du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so wird's ja sein. Wo nicht, so wird's nicht sein. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr so im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es. Und schrie, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Und er fasste seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke, meine lieben Freunde. Und dann hat er den Mantel, der dem Elia entfallen ist, aufgehoben. Und dann ging er an den Jordan und dann hat er gesagt, wo ist der Gott Elias? Und er schlug ins Wasser und das teilte sich. Und dann ist er auf die andere Seite gekommen und die 50 Prophetenkinder, die haben gesagt, der Geist des Elia ruht auf Elisha. Das war klar. Freunde, dieser Elia hat den Tod nicht gesehen, sondern dieser Elia ist im Neuen Testament dem Herrn Jesus erschienen auf dem Berg der Verklärung mit Mose. Eine Entrückung, gen Himmel gefahren. Und in der Einleitung haben wir im Hebräerbrief Kapitel 11 von dem Henoch gehört. Ich möchte es jetzt einmal im Alten Testament lesen, und zwar im ersten Buch Mose. Da steht im 5. Kapitel von Vers 21 an, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Das war der älteste Mensch, der wurde am ältesten von allen Menschen auf Erden. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Ein ganz normaler Mensch und Familienmensch mit Kindern. Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg. Und er ward nicht mehr gesehen. Meine lieben Freunde, aufgerafft, aufgerafft, entrückt. Und das ist etwas ganz Gewaltiges, meine lieben Freunde, etwas ganz, ganz Großartiges, dieser Henoch, von dem dann sogar eben das Neue Testament schreibt, im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da haben wir jetzt zwei Menschen, alttestamentlich, die den Tod nicht gesehen haben. Meine Freunde, ich bin jetzt wieder im ersten Thessalonicher Brief. Und da lese ich im ersten Kapitel ein wunderbares Wort. Ich habe es angestrichen in meiner Bibel in verschiedenen Farben. Und ich habe da sogar ein A hingeschrieben, ein B, ein C. Und jetzt heute, als ich das wieder las, hatte ich das Gefühl, das letzte Sätzlein habe ich da eigentlich noch nie so richtig in mir aufgenommen. Es war mir wieder neu. Das ist das Fantastische der Bibel, Freunde. Du kannst die Bibel 100 Jahre studieren und du hast sie auswendig gelernt, du hast vielleicht Verse angestrichen und plötzlich kommt wieder etwas, wo du das Gefühl hast, ja, das habe ich noch gar nie so richtig jetzt entdeckt, gesehen. Es ist dir wieder neu. Es ist das fantastischste Buch, Freunde, das es auf dieser Welt gibt. Etwas Gewaltiges. Hört mir zu. Wir haben jetzt schon vom paulinischen Geheimnis gehört. Ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, aber alle verwandelt werden. Und jetzt lese ich im 1. Thessalonicher Kapitel 1 von Vers 9 an. Er spricht von den Gläubigen. Sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Freunde, warten. Ich warte jetzt schon Jahrzehnte, dass dieser Herr Jesus wiederkommt. Aber ich darf euch das eine sagen, der Tag wird kommen, wo er kommt, wo er da ist, plötzlich. Und jetzt geht's weiter. Also zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, und jetzt passt auf, und das ist dieses neue Sätzlein, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Ist das nicht fantastisch? Der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Und das ist ja genau das, was er dann noch klar schreibt, diesen Leuten hier. Er sagt, dass wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Er sagt auch, dass wir nicht zum Zorn geschaffen sind und zum Zorn aufbewahrt sind. Wir sollen beten. Wir bitten aber euch, liebe Brüder, dass ihr erkennt, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie desto lieber um ihres Werkes willen und seid friedsam mit ihnen. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, ermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, traget die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Und dann sagt er, betet ohne Unterlass und so weiter. Meine Freunde, aber im 8. Vers steht, wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern um die Glückseligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Meine lieben Freunde, es wird gewaltig sein. Die Gläubigen haben zu allen Zeiten den Herrn erwartet. Und wie das nun wirklich sein wird, Freunde, das lesen wir im zweiten Brief an dieselbe Gemeinde in Thessaloniki. Und ich möchte euch das jetzt einmal im zweiten Kapitel lesen. Ich diene lehrmäßig heute Abend in eurer Mitte. Das heißt, wir werden die Bibel eben konsultieren, noch und noch. Ich lese jetzt von Vers 3 an im zweiten Kapitel. Zweiter Brief an die Thessaloniker, Kapitel 2, von Vers 3 an. Lasset euch durch niemanden verführen, auf keinerlei Weise. Denn er, Jesus, kommt nicht, bevor denn der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Gedenket ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war. Und jetzt passt auf. Und was es noch aufhält, wisset ihr, dass er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur das, der es jetzt noch aufhält, muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Ihm, dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, auf dass sie glückselig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Meine Freunde, der große Abfall ist da. Der große Abfall vom Glauben erleben wir. Aber er, und jetzt spreche ich vom Antichristen, die Offenbarung spricht vom Tier, der Apostel redet vom Menschen der Sünde. Er, meine lieben Freunde, kann sich noch nicht offenbaren. Er kann noch nicht da sein und sich zeigen, weil da noch etwas ist, was ihn aufhält. Das steht zweimal. Und ich habe mit vielen geredet, mit Theologen, mit Predigern, Freunde. Was ist das? Und ich bin zur Überzeugung gekommen persönlich, dass das die Gemeinde Gottes ist. Die Leibesgemeinde. Jesus ist das Haupt, wir die Glieder. Eine fantastische Körperschaft. Ich könnte jetzt noch anders sagen, der Tempel Gottes und wir sind lebendige Steine in diesem Tempel drin. Dieser Geist Gottes, der in uns wohnt, das ist genau das Anti für diesen Antichristen, Freunde. Wir, die wir den Heiligen Geist haben, und da ist der andere Geist, der Geist von unten, das verträgt sich nicht. Und wir sind immer auf der Seite des Stärkeren und wir können das Offenbarwerden des Antichristen noch aufhalten. Es ist jetzt böse Zeit, wir wollen sie auskaufen, wir wollen die Menschen noch herausrufen. und sagen, tut Buße, bekehret euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt ist noch Gnadenzeit, denn die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Also, Freunde, wir sind nicht zum Zorn gesetzt. Er wird uns vom zukünftigen Zorn erretten. Und jetzt sehen wir, dass dieser Antichrist plötzlich offenbar wird und wir werden sehen und wissen und fühlen, der ist es! Und dann sind wir aufgerafft nach diesem Aha-Erlebnis. Werden wir aufgerafft, plötzlich. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht für uns. Meine lieben Zuhörer, ich möchte jetzt natürlich, es gehört dazu, wir kennen diese Stelle sehr, sehr gut, weil ich sie oft anführe und auch heute Abend gehört sie dazu. Es ist hochinteressant, dass Jesus uns warnt. Hütet euch. Passt auf. Seid vorsichtig, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, und mit Sorgen. Freunde, es gibt tatsächlich Menschen, die leben, um zu essen. Man nennt sie Fressnaturells. Das ist für sie das Himmelreich. Unwahrscheinlich. Und dann gibt es andere, die essen und trinken, um zu leben. Das ist der große Unterschied. Aber Freunde, von dem weggesehen, die Sorgen, die Ängste. Meine lieben Zuhörer, das Zukunftssorgen, das ist ja das, was der Mensch kann. Er kann die nächsten 10 Jahre erahnen und dann sagen, ja, wie wird das werden und was geschieht dann und sollte ich dann älter werden und vielleicht bettlägerig oder wenn man mich pflegen muss, wer kann das tun? Meine Kinder kommen ja kaum. Kann ich ihnen das zumuten? Wie wird das sein? Was für Krankheiten bekomme ich noch? Bin ich dann einsam? Dieser Sorgengeist, das möchte jetzt der Herr nicht. Er möchte, dass du wirst wie ein Kind. Und er sagt sogar, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Himmelreich nicht ererben. Kindlich vertrauen, heute leben. Es ist genug, sagt dieser Jesus, dass ein jeder Tag seine eigene Schwierigkeit oder seine eigene Schwierigkeit, ja, ich glaube, das ist das gute Wort, hat. Mach dich doch nicht kaputt mit dem Vorwärtssorgen. Und eines ist klar, die Psychologie lehrt es uns. Über 90% dieses Vorwärtssorgens, das, was wir erahnen, was sein könnte, kommen könnte, über 90% davon kommt nicht. Aber diese Sorgen machen dich mürb. Das ist wie Blei in deinen Beinen und Händen. Es lähmt dich. Und ich darf dir das eine sagen, das möchte der Herr nicht. Er will unbedingt dir zurufen heute Abend, wirf doch deine Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Und er sagt immer und immer wieder, fürchtet euch nicht, erschrecket nicht, sondern lebt heute, seid euch gewiss, dass ihr auf meiner Seite seid. Ich bin der Sieger, ich habe die Welt überwunden. Freunde, stellt euch mal vor, ich weiß es schon. Er ist ja Realist, Jesus ist absolut Realist. Und deshalb hat er einmal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber Gott sei Lob und Dank hört er da nicht auf. Aber seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Bitte den Herrn, dass er dir helfen möge, deine Sorgen auf ihn zu werfen. Das Werfen muss geübt werden. Und warte nicht zu lang, dass zu viel plötzlich auf dir ruht und dich zusammendrückt, sondern mit jeder Kleinigkeit komm zu ihm, sag es ihm. Sag es ihm. Er will dir helfen. Er möchte, dass du ein glücklicher Mensch bist. Nicht erst im Himmel, jetzt. Er ist wunderbar. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Ich habe heute Morgen in Kreuzlingen gepredigt, meine Freunde, und ich habe mich so gefreut, dass ich diesen Lieben dort aus dem 19. Kapitel da einiges sagen konnte. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Ich würde euch jetzt schon sagen, wo steht. Ich habe Offenbarung Kapitel 19 aufgeschlagen und Vers 11 gelesen. Er heißt, dieser Reiter auf dem weißen Pferd, treu und wahrhaftig. Auf ihn ist Verlass. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Heute würde man sagen, er hat Röntgenaugen. Er sieht durch. Und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Das ist gewaltig. Dieser Jesus, Freunde, dieser Reiter auf dem weißen Pferd. Es gibt eine andere Stelle in der Offenbarung, da haben wir auch ein weißes Pferd und ein Reiter. Das ist aber der Antichrist. Meine lieben Freunde, der Teufel, er äfft alles nach. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Glaubt es mir, meine Freunde, er kommt fromm. Er hat keinen Schwanz und er hat keine Hörner. Er kommt fromm. Und die Menschheit fällt auf ihn herein. Aber jetzt haben wir den richtigen Reiter auf dem weißen Pferd. Und er heißt treu und wahrhaftig. Und er streitet mit Gerechtigkeit. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Freunde, Billy Graham wurde einmal gefragt von einem Journalisten, Billy, wenn dieser Jesus jetzt wiederkäme, ich würde wetten, die Menschen würden den wieder fertig machen, wie sie es gemacht haben vor 2000 Jahren. Und dann hat Billy Graham gesagt, wissen Sie, als er als Kind kam, kam er mit einem Herz voller Liebe, um die Menschen zu erlösen. Und er hat den ganzen Fluch der Sünde auf sich genommen. Die ganze Strafe. Und am Kreuz ist er stellvertretend für uns gestorben. Aber wenn er wiederkommt, dann kommt er als König aller Könige und als Herr aller Herren. Und den wird niemand fertig machen. Niemand. Sondern er ist dann der große Herrscher, der Überwinder. Meine lieben Freunde, ist das nicht fantastisch? Und wenn ich jetzt weiterlese, da steht dann, dass wir sogar dann noch auch auf weißen Pferden sein werden und mit ihm vorwärts gehen. Er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, den er. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Das Gericht, Freunde, ich möchte jetzt nicht noch weiter das betonen. Im Jesaja steht genau, was das bedeutet. Aber das ist vom Gericht. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Wir sind weiß gemacht, weiß gewaschen mit seinem kostbaren, herrlichen, wunderbaren Blut. Und darüber freue ich mich so. Sein Name heißt, was habe ich gelesen? Sein Name heißt das Wort Gottes. Er ist der ewige Logos. Am Anfang war das Wort. Das ist der erste Vers im vierten Evangelium. Am Anfang, vor Grundlegung dieser Welt, vor der Erschaffung des Kosmos, ist er gewesen als der ewige Sohn Gottes. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht begriffen. Und dann im Vers 14 lesen wir, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wisst ihr, meine Freunde, dass das die kürzeste Weihnachtsgeschichte ist, die es in der Heiligen Schrift gibt. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte. Ich lese sie euch noch, ein Vers. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Barmherzigkeit. Und Freunde, dieser Herr Jesus will uns erretten, erlösen. Er ist auch unser Fluchtweg. Wir haben mit diesem Schrecklichen, was über diese Erde hereinbricht, nichts zu tun, sondern wir werden in dieser Zeit das Hochzeitsmahl mit dem Lamme im Himmel haben. Das Abendmahl. Er wird vom Weinstock nicht mehr trinken, bis zu diesem Moment, wo er es wieder tun wird, mit dir und mit mir. Welch ein Tag ist das, wenn er dir dann den Platz anweist. Wenn wir dann unsere Kronen abnehmen dürfen. die Kronen des ewigen Lebens uns zu seinen Füßen legen und zu ihm sagen, du, Herr, du bist Anfänger und Vollender meines Glaubens. Du hast es für mich vollbracht. Es stimmt, ohne dich können wir nichts tun. Wir konnten nichts tun, aber mit dir, Herr, du bist ja da. Alle Zeit meines Lebens. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit, Herr Jesus. Amen. Amen. Und Herr, jetzt nehmen wir dich mit. Jedes zu sich, hey. Und du bist bei uns und du hilfst uns. Und Herr, gib uns doch Gnade, dass wir jeden Tag aufschauen. Einfach jeden Tag ganz bewusst mit dir anfangen. Herr, und die mitnehmen im Alltag. Du bist da und du hilfst uns. Und du willst uns segnen und glücklich machen. Dir gehört alle Ehre und aller Ruhm. Und wir freuen uns auf die Entrückung, Herr. Wir freuen uns auf dein Kommen. Und wir wollen still haben, Herr. Hilf uns doch, der Sorgengeist abzulegen, ins Heilige und zu reinigen, damit wir an diesem Tag bereit sind, dir zu begegnen. Was für eine Freude, wenn wir dir dort sehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist in alle Vernunft, und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben, und Gott befohlen, und bis gleich wieder. Der Herr mit euch.